Deutschlandfunk. Der Tag.
Sie werden in der Forschung auch unsichtbare Kinder genannt. Da wundert es natürlich wenig, dass sie auch zu den vergessenen Nachrichten dieses Jahres gehören. Pflegende Kinder und Jugendliche. In der medialen Debatte spielen sie kaum eine Rolle, im deutschen Pflegesystem dafür umso mehr. Rund 480.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland sind regelmäßig an der Pflege beteiligt. Spielen also zum Beispiel mit der dementen Oma Mensch ärger dich nicht, schieben den Rollstuhl des Vaters oder füttern die schwerkranke Schwester. Das Spektrum der Unterstützung ist groß und auch das Empfinden ist ganz unterschiedlich. Wo die einen dadurch vielleicht schneller erwachsen werden, als Familie zusammenrücken, sind die anderen überfordert und stark belastet. Oder alles zusammen, immer im Wechsel. In unserer Sommerserie ist es uns wichtig, nicht nur über sie, sondern mit ihnen zu sprechen. Der Tag am 20. Juli 2022 mit Sarah Zerwack. Hi. Die gute Nachricht, direkt mal zum Start. In der Leitung sind gleich zwei Menschen, die erzählen können, wie es ist, wenn schon die Jüngsten fliegen. Laura Schreiner macht das selbst schon seit vielen Jahren. Sie ist inzwischen 19, hat gerade das Abi in der Tasche und hilft bei der Pflege ihrer 3 Jahre jüngeren Schwester Annika. Die hat einen Gendefekt, aber das kann Laura gleich am besten selbst erklären. Und dann ist da auch noch Frank Schumann. Die beiden kennen sich aus dem Verein Wir Pflegen e.V. Er ist dort geschäftsführender Vorstand, ausgebildeter Krankenpfleger ist er auch, hat 20 Jahre in der ambulanten Versorgung gearbeitet und hat selbst auch persönlich Erfahrung mit Pflege in der Familie. Er unterstützt seinen Vater und hat seinen Schwiegervater bis zu dessen Tod gepflegt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie zwei jetzt da sind. Einmal Laura, hi nach Berlin.
Hi.
Und Frank sitzt dort auch. Hallo Frank, grüß dich.
Hallo, grüß dich Sarah.
Ja, uns bringt jetzt ein ganz wichtiges Thema zusammen. Ich habe schon so ein bisschen angetextet. Laura, da möchte ich natürlich erstmal mit dir beginnen und von dir wissen, wen pflegst du denn in deiner Familie?
Ich pflege meine kleine Schwester, sie ist 3 Jahre jünger als ich und sie hat das Rett-Syndrom.
Das Rett-Syndrom, sagst du dann?
Genau.
Du, was genau ist das für eine Krankheit?
Boah, das ist total kompliziert. Man kann das nicht genau sagen. Also erstmal ist es total auffällig bei der Krankheit, dass es eigentlich nur Mädchen haben. Und die können halt nicht reden. Und die meisten sitzen auch im Rollstuhl. Meine Schwester sitzt zum Beispiel nicht im Rollstuhl und wir hatten auch total Glück, da das mit der Skoliose zusammenhängt und auch typisch ist, dass sie ihre Finger kneten oder halt immer irgendwie einen Strick brauchen, wo sie irgendwie so Wischbewegungen machen können. Einige haben auch Epilepsie, genau, und sonst ist irgendwie jeder Mensch, so wie wir auch, einfach unterschiedlich und hat unterschiedliche Probleme.
Du sagst, sie hat auch Probleme, sich auszudrücken, zu kommunizieren, was sie möchte. Wie kommuniziert denn ihr beide miteinander?
Also einmal gibt es den Tobii, das ist ein Computer. Da gibt es unten im Computer eine Augensteuerung und auf dem Computer gibt es unterschiedliche Symbole. Und sie kann da drauf gucken und dann sagt der Computer laut, zum Beispiel, wenn sie auf das Symbol Essen guckt, dann sagt der Computer laut Essen und dann wissen wir, ah, okay, vielleicht hat sie Hunger. Aber das ist gar nicht so leicht, wie man denkt und man muss das echt trainieren. Und sonst haben wir diese Symbole auch ausgedruckt und wir haben die im ganzen Haus verteilt und dann kann sie die immer abziehen und uns geben und dann wissen wir, ah, okay, sie möchte jetzt Fernsehen gucken zum Beispiel. Und was meine Schwester und ich auch so ein bisschen über die Jahre entwickelt haben, ist so eine genannte Augensprache. Zum Beispiel guckt sie auf einen Ball und dann guckt sie mich an und dann weiß ich, ah, okay, vielleicht will sie Ball spielen. Das hat aber auch ganz schön viel mit Glück zu tun, weil manchmal guckt sie einfach woanders hin und dann interpretiere ich da mehr rein, als es wahrscheinlich irgendwie war.
Ja, mit Glück und ich könnte mir auch vorstellen, mit Geduld, ne? Und einfach, dass ihr euch
total
auch gut kennt.
Ja.
Sie ist mit dieser Krankheit auf die Welt gekommen, ne? Nehme ich an. Ist das von Anfang an die Diagnose gewesen? Oder?
Das hat sich erst, ich glaube, mit 3 Jahren gezeigt, dass irgendwie sie angefangen hat zu schreien. Und das ist so bei der Krankheit, dass man irgendwann anfängt, sich zurückzuentwickeln. Heißt, manche konnten sogar reden und auf einmal haben sie sich zurückentwickelt und dann können die Mädels halt nicht mehr reden. Das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber so kann man es wahrscheinlich am besten verstehen. Und da haben wir gemerkt, oh, okay, meine Schwester, die schreit die ganze Zeit, irgendwas muss da sein. Und dann waren wir bei vielen, vielen Ärzten. Ich war ja auch noch relativ klein, habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Und ich weiß noch, ich glaube, mit 4 Jahren haben wir dann die Diagnose bekommen, dass sie das Rett-Syndrom hat.
Erinnerst du dich daran, wie du dich da gefühlt hast, als diese Nachricht in eure Familie reingebrochen ist?
Ja, ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß noch, dass wir beim Arzt waren und ich sollte draußen warten. Und meine Eltern waren halt mit meiner Schwester in dem Raum und dann haben sie erfahren, was es ist. Und dann meinten meine Eltern, ich soll mal reinkommen. Dann haben sie mir das erzählt, dass meine Schwester halt nicht normal ist, also normal in Anführungsstrichen, weil ich halt dieses Wort eigentlich nicht so mag. Wir sagen meistens auch anstatt behindert besonders, weil ja auch behindert ganz oft als Beleidigung benutzt wird und dann passt es einfach irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, oh, okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Und dann habe ich mir vorgenommen, und das ist halt auch immer noch mein Lebensmotto, ich möchte versuchen, meiner Schwester das bestmögliche Leben irgendwie zu geben, was irgendwie so möglich ist. Und das versuche ich halt immer noch. Und das habe ich mir gesagt. Und dann habe ich natürlich auch meiner Mutter gefragt, ist das jetzt so, wenn ich ein Kind bekomme, ist das dann auch behindert? Und da kamen total viele Fragen auf. Aber meine Eltern haben mich dann eigentlich ganz gut aufgeklärt. Und seitdem läuft das eigentlich auch ganz gut. Aber natürlich habe ich auch immer mal wieder Fragen, warum passiert jetzt dies oder jenes?
Das kann ich mir denken. Aber das klingt, was du gerade beschrieben hast, dein Lebensmotto und dein Umgang mit deiner Schwester, das klingt natürlich erstmal richtig, richtig schön. Wie versuchst du das denn im Alltag? Also einen kleinen Einblick haben wir ja gerade schon bekommen, ne, mit dem sozusagen Kommunizieren und den Hilfestellungen, denen du ihr ja dabei gibst. Wo bist du sonst noch an ihrer Seite im Alltag, um sie zu unterstützen?
Das ist total unterschiedlich, weil meine Eltern mir immer sagen, du musst nicht auf deine Schwester aufpassen oder du musst sie jetzt nicht füttern. Aber das mache ich zum Beispiel total gerne manchmal, dass ich ihr einfach gerne was zu trinken gebe oder halt auch Essen gebe. Und sonst sind wir auch total viel spazieren oder im Garten. Oder wir hatten auch meine intensive Zeit. Es war auch in der Zeit, wo ich den Berliner Pflegebär bekommen habe, 2015. Da haben wir manchmal Memory miteinander gespielt oder ich habe ihr das GIP 5 beigebracht, also das einmal in die Hand schlagen. Das kann sie leider heute nicht mehr, da hat sie sich halt wieder zurückentwickelt. Aber sowas haben wir früher total gerne gemacht, auch halt das mit dem Ball spielen, das hat sie geliebt. Aber jetzt manchmal, wenn ich merke, oh, der ist ganz schön langweilig, dann kriegt sie auch mal von mir einen Luftballon, weil das ist immer noch so ein Highlight. Und dann versuche ich sie ein bisschen zu animieren, mit mir noch zu spielen.
Du sagst gerade auch einen ganz wichtigen Satz. Deine Eltern, die verlangen nicht von dir oder geben nicht vor, du musst die und die Aufgaben übernehmen, sondern da höre ich viel Freiwilligkeit raus. Ist das so bei euch in der
Ja,
Familie?
genau. Also manchmal ist es auch so gewesen, dass meine Eltern gesagt haben, so, du passt jetzt mal auf deine Schwester auf. Aber wenn ich mal gesagt habe, nee, ich kann nicht, weil ich mich da schon verabredet habe, dann war das auch total okay. Also obwohl manchmal vielleicht so ein bisschen dieses Selbstverständliche kam, haben sie es dann trotzdem immer akzeptiert, wenn ich gesagt habe, nein, ich kann gerade nicht oder manchmal auch, nein, ich möchte jetzt einfach nicht, weil ich mal Zeit mit mir alleine verbringen möchte.
Da auf sich selber auch zu achten, und kein schlechtes Gewissen zu haben vielleicht oder so, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht einfach, ne, so im Alltag. Weil das klingt jetzt, finde ich, sehr, sehr, sehr schön, was du deiner Schwester da gibst und auch was sie dir gibt. Also das klingt nach einem tollen Umgang miteinander, aber eine Belastung ist es dennoch oder empfindest du das gar nicht so?
Auch es ist eine totale Belastung, weil das mit diesem Nein, ich möchte jetzt mal nicht auf meine Schwester aufpassen oder Nein, ich kann nicht, weil ich mich mit Freunden verabredet habe, das fällt mir total schwer, weil ich natürlich sehe, ach, meinen Eltern, denen fällt das auch schwer, mal auf meine Schwester so lange aufzupassen. Da sage ich natürlich, ja, ich passe auf sie auf oder ich biete das auch total oft an. Und das habe ich auch von Freunden gehört, die in der gleichen Situation sind wie ich, die gesagt haben, ich kann einfach nicht mehr. Und sie sagen aber trotzdem noch ja, weil man ja selbst weiß, wie schwer das ist. Und das ist auch ein wichtiges Thema, was ich auch gerade selbst lerne, einfach Nein zu sagen. Und ich gehe jetzt auch auf eine etwas größere Reise für mich selbst. Ich mache die auch alleine einen Monat lang. im Zug und da habe ich auch gesagt, ich glaube, das tut mir total gut, wenn ich jetzt mal einen Monat nichts mache, nur für mich bin und auch mal lerne, Nein zu sagen.
Ganz wichtig und doch so schwer, ne, in der Realität umzusetzen. Ihr habt ihr noch externe Unterstützung für deine Schwester? Ist da noch jemand, der auch hilft, sie zu pflegen, um deine Eltern, um dich mal zu entlasten?
Ja, also erstmal, meine Schwester geht auch in die Schule. Also die ist jeden Tag ganz normal wie andere Kinder auch in der Schule. Das heißt, meine Eltern können auch mal ein bisschen durchatmen, beziehungsweise müssen ja auch arbeiten gehen. Aber sonst haben wir noch eine Betreuerin, die heißt Sophia. Und die ist total toll. Die ist auch irgendwie mehr Freundin als Betreuerin tatsächlich. Die war auch schon mit im Urlaub und die kommt immer mal wieder und ist dann für mehrere Stunden da. Und so haben meine Eltern auch mal die Möglichkeit, auszugehen oder was im Garten zu machen. Und meistens, wenn Sophia kommt, dann bin ich auch da, weil ich mich so gut mit ihr verstehe, dass ich mich dann immer freue, wenn sie kommt und dann machen wir irgendwas zu dritt.
Und darüber hinaus hast du Freunde oder Bekannte, mit denen du dich austauschst über das, was dich so bewegt, auch im Zusammenhang mit deiner Schwester? Hast du da irgendwie Leute, mit denen du das teilst?
Ja, also ich teile das total gerne erstmal mit meinen Freunden aus der Schule, weil die ja auch manchmal merken, dass ich total müde bin, wenn meine Schwester mal nicht durchgeschlafen hat. Dann fragen die nach und das erzähle ich auch total gerne, weil ich möchte gerne erzählen, wie meine Situation zu Hause ist und was man da machen kann. Und sonst sind wir auch in einem Verein und da kenne ich auch total viele Geschwisterkinder, die in der gleichen Situation sind wie ich. Und wir haben auch eine Gruppe, wo wir uns immer mal wieder austauschen oder wenn wir mal ein Problem haben oder auch wenn wir einfach nur mal über eine Situation reden wollen, dann schreiben wir in die Gruppe und dann können wir uns immer austauschen. Oder es gibt auch ein Geschwisterwochenende einmal im Jahr und da treffen wir uns und dann machen wir immer irgendwas Tolles und können dann auch noch mal über Probleme reden, falls wir das wirklich machen wollen.
Wie prägt dich das, dass deine Schwester eben mit diesen Einschränkungen lebt und du sie pflegst zu Hause? Was macht das mit dir als Person und als Persönlichkeit?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich total schon reif geworden bin, weil ich sehr gut einschätzen konnte, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Und ich weiß auch gut, wie ich mal mit mir alleine was unternehmen kann. Oder früher habe ich ja dann auch leider alleine spielen müssen, wenn ich mich mal dann nicht mit Freunden verabredet habe, sozusagen so wie ein Einzelkind, könnte man es auch sagen, weil man ja dann auch nicht immer nur Memory oder irgendwie mit dem Ball spielen möchte, sondern auch mal was anderes. Und das hat mich dann total geprägt, weil ich einfach gelernt habe, mit mir alleine zu sein. Aber ich glaube, das ist total gut, weil ich meine, im Endeffekt ist man ja immer alleine im Leben. Man ist ja sozusagen sein eigener Zug und dann steigen immer Leute ein und andere Leute steigen wieder aus. Und man ist aber dann trotzdem so selbstsicher, weil man schon so früh sich einfach selbst sehr gut kennengelernt hat und weiß, was einem gut und was einem schlecht tut.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das hört man auch raus, dass du dir schon viele Gedanken auch über dich, über das Leben an und für sich gemacht hast. Und es ist jetzt nicht, das liest man ja auch immer mal wieder, dazu gekommen, dass du einen Job auch irgendwie in dem Bereich dir gesucht hast. Aber du hast auf jeden Fall jetzt einen Ausbildungsplatz, als Mediengestalterin Bild und Ton, habe ich im Vorgespräch gelernt. Das ist natürlich klasse. Also für dich geht es jetzt einfach auch richtig los mit dem
Genau.
Erwachsenenleben. Ja, viel Erfolg dabei auf jeden Fall und alles Gute wünsche ich dir.
Danke.
Frank Schumann ist ja außerdem in der Leitung, hat jetzt genau zugehört mit mir, wobei vieles ja auch schon bekannt sein dürfte, weil ihr beide kennt euch natürlich schon ein bisschen was länger. Frank, ist das, was die Laura schildert, ist das irgendwie so ein ganz typisches Beispiel oder gibt es das gar nicht? Ein typisches Beispiel für Kinder und Jugendliche, die eben jemanden im Familienkreis pflegen?
Ein typisches Beispiel ist es in gewisser Weise. Also bestimmte Dinge, die Laura gerade so beschrieben hat, die sind schon sehr typisch. Dass sich verantwortlich fühlen und dabei vielleicht eher auch mal auf Dinge verzichten, weil man beispielsweise, so wie Laura es gerade beschrieben hat, die eigenen Eltern entlasten will. Dass Geschwisterkinder von Kindern jetzt, die eine Behinderung oder andere Herausforderungen durch Krankheiten haben, sich in der Art und Weise dann auch verantwortlich fühlen und auch freiwillig Verantwortung übernehmen. Das ist schon auch relativ typisch und relativ häufig. Es gibt natürlich wesentlich mehr Kinder und Jugendliche, die dann in anderen Situationen auflegen. Also beispielsweise, wenn wir uns mal vorstellen, wenn jetzt eine alleinerziehende Mutter beispielsweise einen Schlaganfall bekommt und deshalb auf Hilfe angewiesen ist oder eine Multiple Sklerose beispielsweise, dann übernehmen Kinder typischerweise tatsächlich Sorgearbeit und zum Teil auch ganz praktische Pflege. Und es gibt natürlich auch Enkel, die für ihre Großeltern Verantwortung übernehmen, zum Teil in Form von Besuchen, zum Teil in Form von Beschäftigung, zum Teil aber auch in Form von Haushaltsführung oder mitunter tatsächlich sogar auch Nahrungsgabe oder Körperpflege. Also auch das gibt es. Insofern ist es schon ein sehr breites Spektrum.
Ja, auch der Verantwortung und des Verantwortungsbewusstseins, was man da entwickelt und teilweise auch entwickeln muss. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein besonders herausfordernder Fall ist oder eine Konstellation, wenn die eigenen Eltern eben pflegebedürftig sind, ne, bei allen Belastungen, die in anderen Konstellationen sicherlich auch da sind. Aber was macht das auch mit der Rolle und dem Familiengefüge? Da kann ich mir vorstellen, das ist doch eine große Belastung, wenn Kinder da für ihre Eltern auch da sein müssen.
Ja, es ist eine große Belastung auf der einen Seite. Es ist auf der anderen Seite etwas, was den Kindern viel Selbstverständnis, viel Selbstbewusstsein auch gibt und auch eine gewisse Befriedigung, dass sie es schaffen, solchen Aufgaben quasi trotz ihrer Jugend gerecht zu werden. Ja, und das sorgt dafür, dass sie sehr viel schneller als andere in ihrem Alter erwachsen werden. So schnell reifen.
Selbstständig, genau. Ja.
Also das hat zwei Aspekte. Bei dem Verhältnis jetzt von Eltern und Kindern ist es immer dann ein bisschen schwierig, wenn es jetzt zu Rollentauschen kommt tatsächlich. Ne? Also wenn die Eltern so hilfebedürftig sind, dass die Kinder tatsächlich eine komplette Rolle als Familienoberhaupt sozusagen übernehmen, dann wird es auch leicht stark überfordernd, auch für die Kinder. Das ist immer wichtig, dass man das irgendwie wahrnimmt und dass es dafür auch in der Öffentlichkeit dann eine Wahrnehmung gibt.
Was ist so der Kipppunkt? Kann man das beschreiben? Also wo quasi Kinder dann ganz klar Aufgaben übernehmen müssen und eine Verantwortung, die einfach nicht mehr altersgerecht ist?
Also so Kipppunkte sind dann aus meiner Sicht, wenn Kinder anfangen, sich selbst zu vernachlässigen beziehungsweise ihre eigene Entwicklung im größeren Maß zu vernachlässigen. Und damit meine ich jetzt nicht, ich sage mal, den Verzicht, einmal im Monat sich mit einem Freund zu treffen, weil man ja die Großmutter besuchen geht oder da die Mutter zum Arzt begleitet oder so, sondern tatsächlich, wo es nachhaltig immer wieder so ist, also wo Kinder dann nach der Schule immer sofort nach Hause gehen, sich gar nicht mehr verabreden, gar keine Freizeit mehr selber gestalten, auch nicht gestalten können. Oder Situationen, wo Kinder dann sogar so eingenommen sind von der Aufgabe, dass sie beispielsweise Schule oder Studium vernachlässigen. Auch das gibt es. Und dann wird es natürlich dramatisch. Und das ist dann häufig, wird das von der Umwelt, von der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen, weil Kinder oft nicht so offensiv damit umgehen. Die wenigsten Schüler, glaube ich, gehen zu ihren Lehrerinnen und sagen, also wenn ich heute nicht so gut aufpasse, dann liegt es daran, weil meiner Mutter ging es gestern Abend schlecht und bis 24 Uhr musste ich noch auf einen Notarzt warten und so weiter. Und ich habe dann erst ab 2 geschlafen oder so.
Was glaubst du, woran liegt das, dass Sie das nicht sagen?
Also ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Das eine ist, dass Pflege an sich sowas Stigmatisierendes hat. Ja, also dass man Das ist halt, es ist nicht hip und es ist auch nicht cool, über sowas wie Pflege zu reden und schon gar nicht über die Pflege der eigenen Eltern oder so. Das macht man einfach nicht.
Also Scham auch irgendwo. Und bei uns ist es nicht so wie in der Durchschnittsfamilie. Oder?
Ja, und dann ist es oft tatsächlich auch so, dass viele Kinder und Jugendliche, mit denen ich mich so unterhalten habe, häufig berichtet haben, sie haben das Gefühl, sie bekommen dann kein Verständnis, sondern eher Vorwürfe. Und zwar nicht gegen sich selber, sondern es liegt immer so die Vermutung nahe, das soziale Umfeld, also die Eltern, die Geschwister, die Großeltern, die müssten doch darauf achten, dass dieses Kind nicht zu viel Verantwortung übernimmt. Mhm. Und dann sind sozusagen die anderen, die Familienangehörigen im direkten Umfeld, sind unter Generalverdacht, dass sie das alles so dem Kind quasi diese Verantwortung aufbürden. Mhm. Es ist aber ganz oft so tatsächlich, so wie Laura auch gesagt hat, dass viele Kinder und Jugendliche das auch aus eigenem Antrieb machen, ne, und dann einfach irgendwo nicht die Kurve kriegen.
Mhm. Ja, diesen Kipppunkt eben dann überschreiten, genau. Aus welchem Grund auch immer. Und sich so ein bisschen jetzt auch schützend dann vor die eigene Familie stellen. Ne?
Genau.
Ja, verstehe. Ich habe auch gelesen, dass es viele Sorgen gibt, dass es tatsächlich auch einen Eingriff von außen geben könnte. Ne? Also dass dann irgendwann irgendjemand das Jugendamt ruft oder sagt, also das ist eine Konstellation, die geht jetzt nicht mehr. Das kann ich mir auch vorstellen, genau. Dass das, ne, Ängste auslöst. Was sind denn Aufgaben, die tatsächlich in der Familie durch Angehörige übernommen werden müssen, weil sie nicht vielleicht auch durch entsprechende Unterstützung gewährleistet sind? Also man kann sich ja vorstellen, es erzeugt Nähe in der Familie, wenn man zum Beispiel dafür sorgt, dass die eigene Mutter dann auch genug zu essen bekommt, da unterstützend tätig ist, wie auch immer. Das kann natürlich auch was Positives haben. Es kann aber auch, Stichwort Kipppunkte, ganz schnell ja zu dem Punkt kommen, wo man denkt, okay, eigentlich müsste hier eine Fachkraft her, aber die gibt es vielleicht gerade nicht. Also wie oft spielt das eine Rolle?
Die Bandbreite ist ganz groß. Die geht von, ich lese meiner demenzkranken Großmutter was vor, bis hin zu, ich helfe meiner MS-kranken Mutter jeden Tag bei der Körperpflege und bereite ihr 3 Mahlzeiten am Tag zu. Dazwischen ist alles möglich, von Staubsaugen, Haushaltsführung, Einkaufen bis den eben genannten körperlichen Verrichtungen. Das Problem mit der professionellen Hilfe, das ist immer so ein bisschen zwiegespalten, weil es so ist, natürlich wünschen wir als Menschen ganz generell, und ich glaube, da spreche ich für einen Großteil der Menschen, stellen uns vor, dass es am schönsten ist, wenn wir auf Hilfe angewiesen sind, dass es Menschen machen, die uns nahestehen. Zumindest, wenn wir ein gutes Verhältnis haben. Das heißt also, ich als pflegebedürftiger Vater beispielsweise finde das natürlich auch schön, wenn meine Kinder denn Sorge für mich tragen. Und die professionelle Unterstützung ist sozusagen dann im Kopf immer erst die zweite Wahl. Das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass das Hilfesystem, was wir haben, das gibt ja das, was häufig erfordert ist, gar nicht her. Also es gibt keine 24 Stunden Unterstützung, 7 Tage in der Woche, die irgendjemand bezahlen würde. Das heißt, es sind immer nur punktuelle Entlastungen, die ich mir über unser Hilfesystem schaffen kann, wenn es das dann überhaupt gibt. Und zum Beispiel im ländlichen Bereich ist es oft so, da gibt es dann halt keine Tagespflegeeinrichtungen oder keine Einrichtung der Behindertenhilfe im näheren Wohnumfeld oder nicht ausreichend Fachkräfte in Sozialstationen. Und denn, wer soll es dann machen?
Ja, aber gerade wenn wir natürlich über dieses besondere Thema sprechen, dass da Kinder und Jugendliche pflegen, dann gehen da natürlich Alarmglocken an. Und ja. Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass die Thematik an und für sich relativ unterbelichtet ist und unterberichtet auch. Ich habe gelesen zum Beispiel in den Pflegeberichten in den großen Krankenkassen, da ist das noch nicht mal ein Punkt, der vorkommt. Was würdet ihr euch denn da auch als Verein, was würdet ihr euch wünschen, um dieses Thema mal aus dem Schatten sozusagen zu holen? Was fordert ihr da auch?
Also es ist tatsächlich natürlich so, wir brauchen mediale Unterstützung. Das ist hier ja ein gutes Beispiel dafür. Vielen Dank schon mal dafür. Das ist immer wichtig, denn die Dinge, die quasi in der Gesellschaft besprochen werden, die haben auch eine größere Chance, dann letztendlich in politische Entscheidungsprozesse und so Eingang zu finden. Es ist aber auch total wichtig, dass wir viel mehr gezielte Anlaufstellen, Beratungsstellen bekommen für Kinder und Jugendliche mit Pflegeaufgaben, dass wir die Möglichkeit bekommen, flächendeckend Freizeitangebote zu gestalten, beispielsweise für Kinder und Jugendliche. Und ganz, ganz wichtig ist die Sensibilisierung der Menschen, die zwangsläufig mit Kindern und Jugendlichen, die Pflegeaufgaben leisten, Kontakt haben, wie beispielsweise Lehrer oder Betreuer in Sportvereinen und so weiter. Ne? Wenn die das besser im Blick haben und dort ein gewisses Basiswissen haben, dann können die auch mit Kleinigkeiten helfen. Und sei es nur, dass sie einfach mal zuhören und dann gemeinsam mit dem Kind oder dem Jugendlichen überlegen, okay, wie können wir für dich vielleicht eine individuelle Lernplanung machen? Na, wo sind deine Aufgaben zu Hause und vielleicht können wir irgendwas anpassen? Oder vielleicht kannst du bei uns in irgendeiner AG mitmachen, die wir dann nach deinen Bedürfnissen zeitlich auch gestalten können. Sowas.
Ja, klingt nach vielen guten Ideen und Ansätzen, von denen ja sicherlich einiges auch schon in der Umsetzung ist. Aber ja, lässt sich leicht raushören, da ist noch Luft nach oben. Ne?
Ja.
Ist persönlich, überspitze ich jetzt nicht, wenn ich sage, das ist auch so ein bisschen dein Lebens- und Herzensthema, oder?
Auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein total unterbelichtetes Thema. Das Thema Pflege ganz generell, finde ich, sollte Stammtischthema sein in unserer Gesellschaft. Das ist aber leider nicht. Ja, also mit allen seinen Facetten von pflegenden Kindern und Jugendlichen bis hin zu Tod und Sterben, finde ich, das bestimmt einfach unser Leben und da sollten wir viel intensiver drüber sprechen. Und deshalb ist es für mich total wichtig, dass ich auch versuche, das irgendwie voranzubringen.
Ja, das hört man raus. Vielen, vielen Dank, dass wir hier heute unseren kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass ihr in den Podcast gekommen seid. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für das Gespräch, liebe Laura, lieber Frank und alles Gute.
Ja, danke dir auch, Sarah, danke für das nette Gespräch.
Der Tag in der Sommerserien-Edition. Heute mit dem Thema pflegende Kinder und Jugendliche. Morgen dann mit einem anderen Thema, das leider ebenfalls viel zu oft unter dem medialen Radar und der gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsschwelle ist. Ich sage danke fürs Hören, fürs Mitdenken auch und tschüss.